Wir lesen hier jetzt weiter in der Apostelgeschichte, obwohl wir ja noch sehr vom Epheserbrief beeindruckt sind, von dem allem, was da drin uns gesagt ist. Aber auch in der Apostelgeschichte erkennen wir immer die führende Hand des Herrn. Es geht ja nicht nur um Reiseberichte von dem Apostel Paulus, der ja nun viele Missionsreisen durchgemacht hat, sondern um Inhalte, was Gott dort wirkte und warum er das so wirkte, wie er gewirkt hat. Wir sind jetzt unterdessen in der Apostelgeschichte 28 und lesen weiter von dem Aufenthalt der Schiffbrüchigen auf Malta, die Verse 7 bis 10. In dieser Gegend hatte der angesehene Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter, der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr daniederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. Diese Insel musste ja angesteuert werden, nicht weil die Menschen auf dem Schiff dachten, eine schöne Reiseunterbrechung haben zu können, denn es war ja keine schöne Reiseunterbrechung, sondern sie ging ja mit dem Bruch des Schiffes zu Ende und aus, sondern weil Gott wollte, dass auf Malta das Evangelium auch kund wird. Er wollte, dass das Schiff nicht daran vorbeifahren sollte, denn wenn es um den Schiffsherrn und um die Soldaten gegangen wäre, wären sie nicht nach Malta gekommen, sondern geradewegs nach Italien weitergefahren. Aber Gott wollte diese Menschen auf Malta, die an den Augen vieler anderer ganz einfache Leute waren, erreichen. Vielleicht hat manch einer gedacht, ach, die sind es gar nicht wert, dass man da hingeht, denn sie sind ja so ungehobelt in ihrer Art und Weise, die hören sowieso nicht zu. Die wollen das sicher gar nicht haben, das Evangelium. Aber Gott schaut die Herzen an. Er kennt die Menschen ja anders und besser und tiefer, als wir sie ansehen und kennen können. Malta sollte also für Jesus gewonnen werden. Nicht nur das Wunder, dass der Apostel Paulus vom Schlangenbiss nicht starb, sollte zeigen, dass Boten Gottes unter diesen Schiffbrüchigen sind, sondern auch das Zeichen der Barmherzigkeit an dem kranken Vater des Publius. Dadurch sollte die Herzenstür des einzelnen Menschen geöffnet werden. An diesem Wunder, dass dieser Vater von einer unheilbaren Krankheit heil wurde. Das Evangelium sollte Raum gewinnen in der Bevölkerung auf Malta. Immer wieder lesen wir in der Schrift, dass wenn Gott sein Werk vorantreibt, er zunächst die beruft, die in Anführungsstrichen stark sind in dieser Welt. Die Starken in dieser Welt haben großen Einfluss. Entweder zum Negativen oder zum Positiven. Hat man die Starken auf der Glaubensseite, dann schließen sich auch viele diesem Weg an. Hat man die anderen Starken auf der schlechten Seite, kämpfen sie im Negativen mit. Also Gott hat die Starken gerne zunächst zum Raube. So gehörte auch Paulus zu den Starken. Er war kein so Eckengucker. Er saß nicht in der Ecke, er war ein Revolutionär, ein Starker. Was er sagte, galt, als er noch Saulus hieß, galt. Er hatte Kompetenzen bekommen, weil er eben so stark war, gegen das vermeintlich Böse aufzutreten, die Christen zu verfolgen. Man würde ja niemandem Kompetenzen aussprechen oder zuschreiben, wenn man sagt, na, der richtet sowieso nichts aus. Das ist ein ganz schwacher Mensch. Sondern man wusste, wenn der was sagt, dann hat das Gewicht. Und den musste Gott sich zuerst holen, diesen Starken, dass er ihn schwach macht und neu begabt, damit er ein segensreiches Werkzeug unter den Nationen werden könne. Er sollte in die wahre Abhängigkeit vom lebendigen Gott kommen. Und wir lesen ja im 2. Korinther 12, Vers 10, dass Paulus danach sagt, das ist gut so. Es ist gut so. Er spürte zwar immer noch in sich eine gewisse Stärke, eine gewisse Eigenmächtigkeit, die immer wieder etwas hochkommen wollte, aber er beugte sich unter die Hand des lebendigen Gottes und sagte ja auch, er rühmt sich lieber jetzt seiner Schwachheit. Denn wenn er schwach ist, dann ist er stark. Das hatte er erkannt. Vorher war das umgekehrt. Wenn er nicht stark ist, dann ist er schwach. Er muss immer Stärke beweisen und das ist ja auch in unserer Gesellschaft so. Wer nicht Stärke beweist, der wird an den Rand geschoben. Der taugt einfach nichts. Er arbeitet nicht mit. Man kann ihn nicht gebrauchen. Er muss Qualität bringen, er muss Kraft bringen, er muss etwas zu sagen haben, etwas tun können. Der wird akzeptiert. Aber Gott macht das immer ganz anders. Er raubt erstmal die Stärke des Starken, um ihn echt stark zu machen durch seinen Geist. Publius war hier auf der Insel Malta ein Oberster. Er galt ein Starker zu sein, er hatte das Sagen, er war reich, er hatte viele Landgüter und er hatte viele angestellte Arbeiter, er beschäftigte viele. Alle waren von ihm irgendwie abhängig. Wenn er was sagte, dann galt das und wenn er sagt, komm her zu mir, kam man gerne zu ihm, weil er wirklich etwas zu sagen hatte und Versorgungskraft für den anderen anbot. Und Gott sah, wenn dieser Publius für das Evangelium gewonnen wird, dann gewinnt man auch alle, die bei ihm sind. Dann gewinnt man das übrige Volk, weil sie dann auch das Gute an diesem Publius sehen. Und so ist es manchmal, ich kenne einige Firmen und Chefs der Firmen, die ihren Glauben so bezeugten, dass ein Großteil ihrer Belegschaft auch gläubig wurden. Einfach weil sie gesehen haben, der Mann, der ist jetzt gesegnet mehr als zuvor und das wollen wir auch haben. Und gehen in den Hauskreis dieses Chefs, bekehren sich dort, lesen in der Bibel und arbeiten freiwillig in dem Betrieb mit, auch machen Überstunden, ohne sie bezahlt zu bekommen. Einfach weil sie erkannt haben, dass dieser Chef, der uns vorangeht, einen besonderen Segen in sich hat, den sie auch haben wollen. Und so war es hier auf Malta auch. Der Publius, der sollte gewonnen werden, damit auch die, die von ihm abhängig sind, gleicherweise gewonnen werden. Große Leute haben viel Macht im Schlechten, aber auch im Guten. Denn es ist ja immer so, auch in unserer Gesellschaft, und das können wir hier mit einflechten, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Das ist so ein Sprichwort, man macht sich da abhängig. Wer mir meinen Lebensunterhalt gibt, ja, der hat das Sagen über meinem Leben. Da macht man sich abhängig. Aber Gott in Jesus Christus will uns abhängig machen allein von ihm. Und das können wir zum Beispiel in einem Abschnitt auch sehen, ganz kurz angesprochen, als es um die Philister ging, die immer wieder gegen Israel auftraten. In 1. Samuel 17, da war ja auf der Seite der Philister eine große Schar. Aber warum war die Schar so groß und warum trat sie mit gegen Israel auf? Weil sie einen Mann an der Spitze hatten, der stark und mächtig war, der Goliath. Der Goliath. Und wenn der etwas sagte, dann stimmte das, dann machte man mit, man sah auf ihn, er hat das Sagen, und wenn er Israel Hohn spricht, so wie wir es ja auch lesen in Vers 8 bis 11, dann er macht sich ja auf, ja, um gegen Israel zu reden und zu spotten, dann machen wir das alle mit. So einen großen Einfluss hatte er. Aber wir lesen dann auch, als er geschlagen war, in Vers 51, da lief er hin und trat zu dem Philister, also der David, und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Sie hingen also an diesem Starken. Solange der da war, gingen sie mit. Und jetzt war er nicht mehr da, dann flohen sie. Und im Guten ist es auch so, dass wenn der Starke im Glauben vorangeht, dann schließen sich die anderen ihm auch an. Der Herzenswandel im Leben eines Mächtigen, sei es von einem Tyrannen zu einem barmherzigen Menschen, lässt viele die Kraft und die Wahrheit des Glaubens erkennen. Viel mehr als bei einem Schwachen. Wir hatten Infotisch früher im Townziehen am Kurfürstendamm, und dann waren einige aus der Jugend auch dabei und auch solche, die vielleicht nicht so ganz gesund sind, und die standen aber treu mit an dem Tisch und verteilten da. Und dann kamen einige Lästerer vorbei und haben dann gesagt, naja, wenn wir so aussehen wie die, dann würden wir auch gläubig werden. Also das imponierte denen gar nicht so, ja. Da sind so schwache Seelen, ja, behinderte Seelen, und ja, die haben es ja nötig. Da glauben wir gar nicht. Aber wenn einer, der in hoher Position steht, gläubig wird, dann staunen sie. Und das weiß Gott. Deswegen hat er auch immer gerne zuerst die Starken zum Raube genommen. So steht es auch in Jesaja 53, Vers 12. Er soll die Starken zum Raube haben. Zunächst diese. Ein anderes Beispiel im Evangelium. Da gab es ja den Obersten der Zöllner, Zachäus zum Beispiel, aber auch Matthäus. In Matthäus 9 lesen wir davon, dass Jesus ihn berief, den Levi, und sagte, komm, folge mir nach. Und als Jesus dann in sein Haus kam, da passierte Folgendes, da kamen viele dieser Zöllner und viele Sünder in das Haus, weil Matthäus Jesus ins Haus geholt hat. Matthäus hatte das Sagen, so wie ihm auch die Leute auf den Zachäus schauten, der Jesus in sein Haus ließ und dann eine veränderte Person war. Er war ein Oberster und er konnte dadurch ein wunderbares Zeugnis der Gnade Gottes geben. Hier verstehen wir auch in diesem Zusammenhang, was der Apostel Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 2 dann sagt, betet für die Starken, für die Obrigkeit, das setzt er zuvor. Betet für alle Menschen, aber zuerst für die Könige, für die Obrigkeit, für die, die in der Welt stark sind. Denn wenn ihr die gewinnen könnt oder zumindest mit den Gebeten erreichen könnt, dass sie keine Widersacher sind, dann habt ihr eine offene Tür des Evangeliums. Das ist also auch eine Aufforderung für uns, aktiv zu beten für unsere Obrigkeit. Nach Möglichkeit, dass sie gewonnen wird für Jesus oder zumindest nicht gegen das Evangelium auftritt. Denn die will Gott gewinnen, die Starken. Betet für die Obrigkeit, auf dass ihr ein stilles, ruhiges Leben führen könnt in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Auf dass ihr als Christen in dieser Welt das Zeugnis der Gnade Christi weitergeben könnt. Manchmal gebraucht Gott auch die Obrigkeit, er setzt sie ein zur Erfüllung seiner Heilstaten. In Israel gab es die religiöse Obrigkeit der hohen Priester, zum Beispiel Kaiphas. Und da lesen wir in Johannes 11, Vers 50 bis 52, dass der Kaiphas einen Weg befördern musste, der für uns und für alle Menschen wichtig war, nämlich den Kreuzesweg Jesu. Er sagte dort zu den anderen, ihr wisst nichts, ihr versteht nichts, es ist doch besser, einer stirbt für das ganze Volk, als dass das ganze Volk verdirbt. Und das weissagte er in diesem Jahr, denn Jesus musste sterben für alle. Das heißt, er hat zwar nicht daran geglaubt, aber er musste sogar mithelfen, er, die religiöse Obrigkeit, diesen Weg klar zu machen und zu bahnen, damit wir heute hier als Erlöste sitzen können. Ja? Gott will die Starken zum Raube haben, so oder so. Publius hier auf Malta übte Barmherzigkeit an den Schiffbrüchigen. Schiff war kaputt, die Leute am Land, es regnete. Er nahm sie auf in sein Haus. Er beherbergte sie 3 Tage freundlich. Er tat das, was eigentlich auch die Gläubigen immer tun sollen, weil sie dann, wenn sie das tun, sogar unbewusst Heilige oder Engel beherbergen. In Hebräer 13, Vers 2 steht, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Der Publius wusste nicht, dass er ein Diener Gottes beherbergt. Aber er tat etwas Richtiges, eine gute Handlung und erlebte dadurch die Begegnung mit dem Boten Gottes Paulus. Er wusste ja noch nicht, wen er alles in seinem Haus oder seinen Häusern hatte. Aber dann hörte er davon, von diesem Paulus, die Botschaft des Evangeliums. Und Paulus wiederum hörte von dem todkranken Vater dieses Publius, der ihn ja zunächst aufgenommen hat. Und er ging dorthin, legte die Hände auf und heilte diesen Mann. Jetzt war der Sohn überwältigt, und die Leute waren auch überwältigt. Nichts bleibt unbelohnt. Ich habe auch dabei daran gedacht, dass der Herr Jesus sagte, wenn einer einen Jünger nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt, bleibt ihm das auch nicht unbelohnt. Und der Publius hat diese Mannschaft, die ja gar nicht aus nur Gläubigen bestand, aufgenommen. Aber mittendrin war dieses gesegnete Werkzeug, was nach Rom kommen sollte, um auch dort das Evangelium vor dem Kaiser zu bekennen. Und somit wurde auch dieser Publius belohnt und gesegnet. Sein Vater wurde gesund und er selber erstaunt. Erstaunt über diese Kraft, die von diesem Manne ausging, von diesem Paulus, und die Frage, wo kommt das her? Auch wir lernen daraus, wer gibt, dem wird auch was gegeben. So sagt es der Herr Jesus auch. Wer gibt, dem wird was gegeben. Nicht zuerst wer nimmt, sondern wer gibt, dem wird auch was gegeben. Paulus legte also dem Vater Publius die Hände auf, machte ihn gesund. Und es ging dabei nicht nur um die Gesundheit schlechthin. Wir sind ja alle froh, wenn wir von mancherlei Krankheiten erlöst werden, wenn wir wieder auf 2 Füßen stehen können, laufen können und so weiter. Aber das ist ja niemals das Erste. Es ist niemals der wahre Inhalt einer Genesung, die Gott schenkt. Das ist nur ein Beiwerk. Es ist ein Zeugnis und ein Zeichen der Liebe und der Vollmacht des lebendigen Gottes, die er an den Menschen üben will. Er hat sie lieb und er will sie alle segnen. Darum diese Gesundheit dieses Vaters von Publius. Denn durch diese Gesundheit spitzten viele auf dieser Insel Malta die Ohren und kamen auch zu Paulus, wollten das Evangelium hören und wollten auch gesunden. Unser Glaubenshandeln nach den von Gott gegebenen Gaben soll ja andere ermutigen, ermutigen, zu Jesus Christus zu kommen. Diese Gaben sollen ja nicht nur zum Selbstzweck eingesetzt werden, sondern zur Ermutigung, dass andere erkennen, Gott lebt. Wie es der Herr sagte, Matthäus 5, Vers 14 bis 16, wo er ja sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und das ist ja in Erfüllung dann nachher nach Pfingsten gegangen. Und Paulus war sozusagen auch ein Licht unter diesen Menschen. Ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Licht sollen die Leute sehen. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und was? Und euren himmlischen Vater preisen. Es geht um dieses Ziel. Und da ging es auf Malta auch, um dieses Ziel, Gott zu preisen. Nicht, dass da nur gesunde Menschen umherlaufen, sondern Gott die Ehre geben. Und so ist es auch mit all unseren Gaben, die wir empfangen haben. Die sollen eingesetzt werden, damit daraus zu erkennen ist, dass der Herr Gott ist. Der Apostel Paulus hatte die Gabe bekommen, auch gesund zu machen. Das lesen wir auch oder hatten es schon gelesen in Apostelgeschichte 19, 11 bis 12, wo es ja heißt, dass sogar, wenn seine Schweißtücher den Kranken aufgelegt worden sind, die Kranken gesund wurden und die Dämonen weichen mussten. Er tat viele Wunder, aber nicht aus Selbstzweck, sondern als Hinweis, Gott lebt. Gott ist da. Und deswegen, wenn wir auch um Gesundung für uns bitten, dann ja deswegen, um dem Herrn zu dienen, der da gesund macht. Nicht um einfach nur gesund zu sein und den eigenen Wegen weiter nachzufolgen. Denn in 1. Korinther 12, Vers 9b lesen wir ja auch, dass diese Gaben alle ein Geschenk Gottes sind. Ein Geschenk Gottes, dieses Geschenk eingesetzt werden soll, zur Ehre des Gebers, nämlich zur Ehre Gottes, zum allgemeinen Nutzen, dass Menschen erkennen, der Herr ist Gott. Und desgleichen auch in Jakobus 5, wo es ja heißt, dass wenn jemand krank ist, dann soll er zu sich die Ältesten rufen. Und was soll dann geschehen? Ja, er soll nur einfach gesund werden. Nein, er soll Buße tun, wenn er Sünde getan hat. Und dann soll man über ihm beten und dann wird es besser werden mit ihm. Und somit kommt es zu einem besseren Zeugnis der Gnade Gottes. Darum geht es und darum ging es auch auf Malta. In Vers 9 haben wir gelesen, da kamen auch die anderen von der Insel. Als das Zeugnis der Hilfe Gottes durch Publius, den Obersten, den Starken, und die es gesehen hatten, ausgebreitet wurde, geschah das, was ja geschehen sollte. Viele wurden ermutigt, gleichfalls ihre Hilfe bei dem lebendigen Gott, den Paulus predigte, zu suchen. Viele wurden gesund, lasen wir. Das heißt, sie glaubten auch an Jesus Christus, der für ihre Sünden, ihre Schmerzen, ihre Krankheiten am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, den Loslösungspreis bezahlt hat von der Trennung von Gott und durch die Auferstehung von den Toten das neue Leben ans Licht brachte. Diese Ursache und Wirkung, die sahen wir ja schon im Markus-Evangelium. Ich lese mal Markus 1, 40 und weitere. Im Markus-Evangelium, da geht es ja um die Heilung eines Aussätzigen. Man brachte ihn ja nach Kapernaum vor die Füße Jesu und wollte Jesus bitten, dass er ihn gesund macht. Ich lese uns mal ab Vers 40. Es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder, sprach, willst du, dann kannst du mich doch reinigen. Es jammerte Jesus und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und dann heißt es, dass Jesus wohl sagte, sage es nicht weiter, geh zum Priester, zeige dich. Aber, Vers 45, er ging fort und fing an, viel davon zu reden, von dieser Erfahrung. Und die Geschichte wurde bekannt, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort, doch sie kamen alle zu ihm. Aufgrund dieser Gesundung des Aussätzigen. Das heißt also, hier ist ein spektakulärer Eingriff geschehen in das Leben eines Menschen, was andere nun mitkriegten. Und sie wurden ermutigt, zu dem zu kommen, der da geholfen hat. Genau das spielte sich hier auf Malta auch ab. Denn im Kapitel 2 vom Markus-Evangelium lesen wir gleich, nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich so viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und was tat er? Er sagte ihnen das Wort. Sie müssen also kommen, durch irgendetwas gezogen werden, damit sie das Wort auch hören. Und das ist ein Beispiel auch für unsere persönliche Nachfolge. Die Leute schauen auf uns, ob da was los ist im Geistlichen. Ob da was Außergewöhnliches passiert. Ob da eine Veränderung geschieht, die in der Welt nicht geschehen kann. Und das zieht sie dann an. Und dann fragen sie nach, ganz persönlich. Was ist mit eurem Leben los? Wo habt ihr das her, dass ihr immer überwinden könnt, dass ihr auch das Böse für gut nehmen könnt. Wir haben das auch schon oft in unserem persönlichen Leben erfahren, warum wir nicht ausrasten an bestimmten Situationen, wo es viel Grund gibt, auszurasten, so sagt man ja. Und dann konnten wir auch Zeugnis geben, das brauchen wir nicht, weil wir wissen, der Herr, unser Gott, hat alles unter seiner Führung. Und er macht alles zu seiner Zeit, wir brauchen nicht ausrasten. Weder untereinander, und das ist ja manchmal schwer, nicht? So als Eheleute, wenn man ganz nahe ist, ja, dann will man vielleicht auch mal Recht haben und dann will man auch mal mit der Faust, oder wie es Bruder Nötzl sagt, mit der Zunge auf den Tisch schauen. Ja? Nein, da gilt es genauso gut, sanftmütig zu sein. Immer wieder abzuwarten, was der Herr tut. Jesus Christus macht nicht nur Menschen frei, können wir auch hieraus lernen, von Sünde und Not, sondern er macht Menschen in erster Linie froh. Froh. Das ist was ganz Neues, ja? Wenn jemand wiedergeboren wird im Heiligen Geist, dann ist er so froh, dass er die ganze Welt bekehren möchte. Ja. Er ist nicht nur dankbar, dass er frei ist, sondern er will diese Freude ausbreiten. Er möchte es jedem sagen. Und das sollte auf Malta genauso geschehen. Frohe Leute sind dankbare Leute für diese überschwängliche Gnade Gottes in Jesus. Und frohe Leute und dankbare Leute sind schenkende Menschen. Schenkende Menschen, sie möchten auch mitteilen, sie möchten auch geben. Und deswegen sahen wir und lasen, nachdem ja nun die Weiterreise anberaumt wurde, dass Publius und all die Leute diesen Schiffbrüchigen so viel mitgaben, was sie glaubten, brauchen zu können. Sie wollten unbedingt auch etwas noch auf den Weg mitgeben. Sie wollten auch Schenkende sein. Diese Leute, die ja Barbaroi genannt worden sind, denen man ja mangelnde Geistesbildung nachsagte, zeigten sich nun in viel größerer Art, nämlich in der Herzensbildung. Die Geistesbildung ist nicht unbedingt das, was anderen hilft, aber die Herzensbildung. Und die hatten die Malteser nun bekommen, die Herzensbildung, die Liebe Gottes in ihrem Herzen. und das Ausbreiten des Evangeliums der Gnade. Hier hat sich also bewahrheitet, was Nachfolge und wirkliche Nachfolge Jesu bewirkt. Wer in allen Dingen dankbar ist und alles dankbar aus Gottes Hand nimmt, wird auch ein Gehilfe für andere, dass auch sie dankbar werden und Freude gewinnen. Wenn sie an uns sehen, dass wir alles dankbar aus Gottes Hand nehmen, suchen sie auch die Gelegenheit, genauso dankbar sein zu können. Malta ist ja heute noch ein Ort der dankbaren Taten. Die Hilfe am Nächsten, an Kranken, an Kriegsopfern, das wird dort durch den Malteserorden, der ja eine Tochterordensgesellschaft der Hospitaliter ist, weiter praktiziert. Einst aus den Kreuzritterschaften entstanden und durch Karl V. angesiedelt auf der Insel Malta. Immer noch ein Völkchen der Fürsorge aus der Barmherzigkeit Gottes. Deswegen Menschen, die dorthin kommen, werden auch gesegnet. Einmal mit dem Evangelium, mit dem Bericht, hier war der, der das Evangelium ausgebreitet hat, der Apostel Paulus. Und hier sind auch Gemeinden, die diese Fürsorge in der Barmherzigkeit immer noch praktizieren. Möge der Herr weiterhin auf Malta, diese Insel, die Gott lieb hatte und lieb hat, immer noch weiter das Evangelium gepredigt werden. Wir sehen also, eine Schiffsreise kann auch eine zunächst nicht gewollte Missionsreise sein, denn es sollte ja von Caesarea nach Rom gehen und nicht nach Malta. Aber es musste das Schiff zerbrechen, es musste ein Sturm aufkommen, ähnlich wie bei Jona, wo durch einen Sturm er erstmal identifiziert worden ist als Bote Gottes, der einen falschen Weg ging, wurde ins Wasser geworfen und nachher wurde er doch durch die Botschaft in Ninive ein Segen, dass Gott das Gericht von Ninive abwandte. So brauchte Gott auch hier einen Sturm, ein zerschlagenes Schiff, eine Gruppe der Schiffbrüchigen auf der Insel Malta, um das Fundament des Glaubens an den einzigen Gott, an den einigen Gott, so heißt es auch im Hebräischen, in diesem Glaubensbekenntnis, ja, Schma Yisrael, euer Gott, Yahweh, ist ein einiger Gott. Nicht nur der Einzige, der ist ja auch, aber einiger, in sich eins, ja, dass dies erkannt werden konnte dort auf dieser Insel. Und dann ging es weiter dem Ziele zu. Soweit zu diesen kurzen Versen. Und beim nächsten Mal lesen wir, wie die Schiffsreise weiter angetreten worden ist und das Ziel angesteuert wurde. Gott ist mit den Seinen.